Herzlich willkommen in Roberts Begeisterungsinterview und ich freue mich, ich habe heute einen spannenden Gast und dieser spannende Gast heißt Susanne Bilz und deswegen sage ich herzlich willkommen, Susanne.
Hallo, lieber Robert, hier bin ich.
Ja, hallo Susanne. Ja, ich muss dazu sagen, es ist eine tolle Gelegenheit. Wie ist diese Idee überhaupt entstanden? Ich werde ganz viel gefragt von Führungskräften, von Teilnehmern in meinen Kommunikationsseminaren. Wie lernt man Menschen kennen? Und dann sage ich immer, stell Fragen und hör zu. Und die Menschen erzählen sehr gerne was über sich. Und genau das machen wir einfach heute. Und kurze Vorstellung noch von deiner Seite. Guck mal, das habe ich auch vergessen jetzt gerade. Ist aber gar nicht schlimm. Was macht die Susanne? Die Susanne habe ich aus dem Internet einfach rausgelesen und wir kennen uns nicht. Insofern gute Voraussetzungen, dieses Interview mal zu machen, um die Susanne kennenzulernen. Sie ist Style-Coachin. Also sie zeigt Frauen, wie die ihren persönlichen Kleidungsstil finden. Und ich habe im Netz gelesen, der Nutzen liegt darin, dass ein gutes Äußeres dann auch hilft so beim Thema Selbstvertrauen und Souveränität. Oder wie Susanne das im Netz, habe ich gelesen, kurz formuliert, Dress for Success. Und ja, das ist so meine Einstiegsfrage. Erstmal, das ist noch nicht das eigentliche Begeisterungsinterview, das ist die Frage 0. Habe ich dich richtig beschrieben? Wo würdest du noch ergänzen?
Ja, im Grunde schon. Das ist das, was ich heute mache. Ich schlage heute einen Bogen zwischen zwei Leben, die ich schon gelebt habe. Ich war sehr, sehr viele Jahre in der Mode, erst als Designerin, dann als Handelsvertreterin, selbstständige Handelsvertreterin für etliche Kollektionen im Premium-Bereich. Und dann hat die Familie gerufen und ich bin 2012 in die Unternehmensführung im Industriebetrieb meines Vaters und habe dann die Führungsetage aus Frauensicht mit alten patriarchalischen Strukturen kennengelernt. Und das war sehr, sehr spannend. Das war dann letzten Endes nicht von Erfolg gekrönt, weil ich mit meinem Vater, wir kamen über diese Nachfolgefrage einfach nicht gut hinweg. Und er ist ein relativ altmodischer Patriarch, der dann auch kein Mediator wollte, nichts, gar nichts. Und am Ende habe ich gesagt, es funktioniert nicht. Wir haben das Unternehmen dann verkauft und ja, und dann kam Corona. Und ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und dann habe ich gedacht, ich schlage den Bogen. Ich schlage den Bogen von der Mode in die Führung, weil ich weiß, wie schwierig es ist für Frauen, in der Führung zurechtzukommen. Die Problematik ist, du wirst mit so vielen Dingen konfrontiert, die du nicht erwartest und die du dann meistern musst. Und mir waren in diesen 7 Jahren, kam natürlich aus der Mode und ich wusste natürlich, was man mit Kleidung alles machen kann, aber ich wusste nicht, was wirklich geht. Und das war dann der Anlass, dass ich gesagt habe, ich spanne diesen Bogen. Ich wollte eigentlich nicht zurück, ich wollte nichts mehr mit Mode machen, weil ich sagte, das war lang genug. Und dann habe ich aber gesagt, ich kann da Unterstützung geben. Ja, und das ist jetzt heute das, was ich mache.
Okay. Ich würde ich mache das jetzt einfach, gehört auch nicht zum Interview, aber gibst du Männern auch Tipps?
Ich denke drüber nach. Ich hätte große Lust drauf. Ich war eigentlich, dachte, das müssten Frauen sofort verstehen, dass das möglich ist und so. Aber Frauen sind sehr eigensinnig. Ja, wir sind alle eigensinnig. Und ich bin der Meinung, dass das auch Männer sehr gut gebrauchen können. Also es gibt auch für Männer und ich hätte da auch Spaß dran, das auf Männer auszudehnen. Im Moment ist es aber noch nicht tatsächlich passiert.
Also mich erinnert aber wäre,
interessante Herausforderung.
Mich erinnert das an eine Geschichte früher, als ich habe mal in Münster gewohnt, jetzt in Gelsenkirchen, und da waren wir in so einer Gemeinde und hatten einen katholischen Pfarrer. Und da haben die ganze Gemeinde gesagt, Mensch, wenn der verheiratet wäre, dann hätte der eine Frau zu Hause, die sagt, pass auf, Junge, so gehst du nicht aus dem Haus.
Ja, viele, also vielleicht heute nicht mehr so, aber das war üblich. Mein Vater hätte nie was angezogen, was meine Mutter nicht morgens hingelegt hätte. Also meine Mutter hat tatsächlich gesorgt, dass alles im Schrank ist, was er braucht, und hat genau das hingelegt, was und er hat es angezogen. Und als meine Mutter vor 2 Jahren gestorben ist, hat er gesagt, was soll ich denn jetzt anziehen? Ich habe gesagt, du, wir gucken mal. Ja.
Genau.
Er ist jetzt heute ganz stolz drauf, dass er es selber kann. Also, aber das war üblich so. Die Frauen, das war Teil des, obwohl meine Mutter im Unternehmen mitgearbeitet hat, aber es war Teil ihrer Aufgabe, sich um die Garderobe ihres Mannes zu kümmern. Und Er sagte immer, hey, das hätte ich eigentlich auch mal selber lernen können. Aber der ist natürlich jetzt heute, der ist 88. Also, das ist jetzt kein Vergleich zu jungen Männern.
Ja,
Aber ich
gut,
finde,
klar.
wir haben in den letzten vergangenen Jahren diese Flut an Mode, diese Flut an Kleidung, die tut uns nicht gut. Wir haben alle zu viel und wir wissen zu wenig über Qualität und Passform. Und ich finde auch, ich sehe auch sehr viele Männer, die sich sehr unglücklich anziehen. Also.
Okay, also da gäbe es Bedarf. Wunderbar. So, und jetzt steige ich ein in das echte Interview, weil das sind ja 16 Fragen, um Menschen besser kennenzulernen. Und ich steige mal mit einer Granatenfrage ein. Und die Frage lautet: Was ist für dich das am besten belegteste Brot?
Ein Brot mit frischer Butter und Schnittlauch.
Wie, nur Butter und Schnittlauch? Ja,
Ein
okay.
richtig gutes Brot mit Butter und Schnittlauch.
Was für ein Brot nimmst du dann? Das
Ein
ist
dunkles
ganz
Brot,
spannend.
so ein richtiges, so ein Sauerteigbrot, so ein richtiges
Ja.
Bauernbrot mit so einer weißen, mit dunkles Brot mit einer festen Kruste und drumherum so weiß mit Mehl bestäubt. So, so
Ja.
eins. Und so
Alles
dick die
klar.
Scheibe. Also
Wunder, ja.
mindestens einen
Und Butter
Zentimeter dick.
auch? So.
Nein,
Oder
Butter muss
nicht
nicht so
ganz?
dick, aber das Brot darf nicht mehr durchschimmern.
Ja, gut, bin ich voll dabei. Jetzt kommt der Werbeblock, ich kriege kein Geld dafür. Ich komme aus Münster. In Münster gibt es eine Bäckerei, Tollkötter. Susanne, wenn du mal in Münster bist, da gibt es mehrere Bäckereien in der Innenstadt oder du fragst einfach Münsteraner, sagst, wo ist hier diese Tollkötter Bäckerei? Die haben ein Hausbrot und das ist wirklich, wenn ich das frisch hole, mache ich genau das. Mit dem Schnittlauch allerdings nicht, sondern nur wirklich, ich hole nur das Brot, dann eine dicke Scheibe, nur Butter drauf und dann genau diese Nummer. Herrlich, das ist auch so ein Sauerteigbrot und
Genau.
mit Geheimrezept. Also ich habe mal
Ja, die
gefragt.
verraten das
So.
nicht. Ja, genau. Wir
Genau.
haben jetzt so eine
So.
Brotik. Wir haben hier zwei junge Menschen in der Nähe, die sind ein junges Pärchen. Die haben eine kleine Bäckerei und die backen nur Sauerteigbrot. Es ist unglaublich gut.
Okay. Ja, Frage Nummer zwei. Was wäre das erste Ding, das du erworben hast, was du sofort jetzt wieder rausschmeißen würdest?
Erste Ding, was ich tatsächlich mal erworben habe und jetzt wieder rausschmeißen würde.
Ja.
Ich habe einen Wasserfilter erworben, den würde
Ja.
ich wieder rausschmeißen.
Ja.
Weil nicht, weil ich das Wasser nicht filtern will, sondern der Wasserfilter, der hat ein Gefäß, wo ungefähr 2 Liter Wasser reinpassen, 3 Liter, und 1 Liter bleibt immer drin stehen, das wird nicht gefiltert.
Ach so, okay.
Und das war ein absoluter Fehlkauf. Allerdings war es eine Empfehlung. Und ich habe das von jemandem, der hat gesagt, das ist ein super Ding. Und ich habe dem sehr vertraut. Ich habe das dann gekauft und das müsste ich eigentlich, will ich schon eine ganze Weile rausschmeißen, weil ich es als Verschwendung betrachte.
Ja,
Wasser.
absolut. Okay, gut. Nächste Frage. Vor welchem Tier hast du am meisten Angst?
Angst. Angst. Angst, richtige Angst. Vor welchem Tier? Schwierig.
Sag nochmal die Stadt eben, Stuttgart, ne? Was, oder?
Stuttgart, ja.
Ich weiß gar nicht, welche Tiere da so rumlaufen in Stuttgart.
Ich mag keine Ratten, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe. Also ich habe eigentlich, also ich würde jetzt keinem Tiger begegnen wollen.
Ja,
So.
okay.
Oder
Aber die sind
Löwen.
ja in Stuttgart, glaube ich, gibt es auch einen Zoo wahrscheinlich, ne? Aber die sind gut hinter Gittern.
Ja, also ich also in der Stadt kann dir mal eine begegnen. Da muss ich nicht in die Nähe gehen. Also das brauche ich nicht.
Ja, okay.
Und ich mag keine Tauben.
Okay.
Aber auch
Aber
ist nicht Angst, kann man nicht
also es ist
sagen.
mehr nicht mögen als Angst.
Ich
Okay.
bin jetzt nicht.
So, jetzt gibt es mit der nächsten Frage eine warme Dusche. Und die Frage lautet, welcher Moment in den letzten Wochen hat dir so richtig gut getan?
Das hat, was mir sehr, sehr gut getan hat, muss ich jetzt ehrlich sagen, als ich auf LinkedIn die 500 geknackt habe.
Okay,
Ich bin
bist
jetzt
du
nicht der Netzwerksammler. Also ich bin jetzt nicht die, die
ja.
permanent irgendwelche Kontakte aufsammelt. Und das ist so organisch gegangen, so von alleine. Und es blieb sehr lange so bei über 400 stehen. Ich bin noch nicht so lange unterwegs da. Und plötzlich zu sehen, jetzt habe ich die 500, das war eine warme Dusche.
Ja. Ja, also mich hast du ja auch geknackt damit. Und zwar, wie gesagt, wir kennen uns ja nicht. Wir sind aufeinander aufmerksam geworden. Ich habe einen Artikel von dir gelesen, da hast du beschrieben, da ist eine Frau, die kam rein für eine Styling-Beratung und hat erstmal gemerkt, hat gesagt, meine Schultern sind zu breit und hier, das ist nicht gut und so. Und die konnte wirklich minutiös beschreiben, was an ihr alles schlecht ist. So, und das fand ich ganz spannend, weil ich dieses Phänomen auch kenne. Also viel von Frauen, gibt auch Männer, die das drauf haben. Und ich dann auch immer sage, Mensch, nee, jetzt, du bist doch ein super Typ. Jetzt fang doch erstmal an, was sind deine Superkräfte und was kannst du gut und so. Und das hat mich gepackt, toll geschrieben, irgendwie tolles Thema. Und dann war ja mein erster Post und ich habe dann irgendwie abgefeiert. Ich habe gesagt, Susanne, klasse Post und finde ich auch und so. Und so kam dann gingen zwei Messages hin und her. Und dann kam irgendwie schon, hast du Lust, also wir haben gar nicht miteinander gesprochen, das war wirklich per Message. Hast du
Ja, das
Lust,
stimmt,
mal
ja.
ein Interview zu machen, weil ich das Thema ganz spannend fand. Okay, gut. Also, nächste Frage. Hast du jemals eine Person um ein Autogramm gebeten?
Nein.
Wäre dir auch nicht so wichtig oder gäbe es jemanden, wo du sagst, da hätte ich schon mal.
Das hätte ich bestimmt schon gerne. Erstens, es sind mehrere Sachen, die da zusammenkommen. Wenn ich unterwegs bin, ich erkenne keine Prominenten.
Ja.
Also ich erwarte sie nicht erkennen. Wenn ich jetzt irgendwo hinfliege oder irgendwo im Urlaub bin, meine Augen suchen nicht nach Prominenz. Ich gehe nicht ins Restaurant und gucke, wer da sitzt. Und ich persönlich finde das sehr despektierlich, wenn Leute im Privatumfeld irgendwo sind oder so und dann da sitzen und dann kommt jemand, da können sie mal unterschreiben. Ich kann das noch verstehen, wenn das ein Kind tut. Also wenn ein Kind sagt, aber da muss ja auch die Mama dahinter sein und sagen, ja, geh mal und so. Ich hatte da immer das war für mich wie so ein Eingriff in die Privatsphäre. Und
Okay.
ich habe das nicht gemacht. Ich glaube, ich habe
Okay.
einmal bei einem Konzert, da haben die Künstler dann später ihre CDs verkauft und da standen die quasi, die haben das selber gemacht. Und da habe ich mir eine CD tatsächlich signieren lassen. Das war dann
Ja.
aber so vorgesehen. Und ich erinnere mich gerade, dass ich mal ein Buch tatsächlich gekriegt habe, wo die Autorin gelesen hat. Und das habe ich mir auch signieren lassen. Das habe ich gemacht. Aber ich würde jetzt nicht auf jemanden zugehen und sagen, können Sie mir jetzt ein Autogramm geben?
Ja.
Ist nicht, wie komischerweise nicht in meiner DNA drin. Ich weiß nicht. Ich habe das
Ja,
nie.
okay. Sag mal die Band, oder weißt du noch
Das
die
war, ich
Band?
weiß, was es war. Das war Cuadro Nuevo. Das ist ein Quartett. Die spielen ein Mix aus Jazz und ethnischer Musik. Also das sind so
Ja.
Einflüsse aus Asien und die machen einfach eine ganz tolle Musik und die geben ganz tolle Konzerte. Aber es ist ein Liebhaberding. Ist nicht die Musik, die ich immer hören kann, aber das gefällt mir. Und die sind
Ja.
einfach cool, die vier. Und da ist eine Harfistin, heißt es, glaube ich, nein, eine Harfistin dabei. Die spielt Harfe, das ist sensationell, und der Saxophonist und so, und das ist eine tolle Gruppe. Und da habe ich
Ja.
mir tatsächlich die CD signieren lassen. So, das habe ich
Okay.
gemacht. Ja.
Ja. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Maslow 5 winkt gerade. Viele kennen das gar nicht. Kennst du das Maslow-Modell?
Gehört, ja, ich kann es jetzt im
Ja.
Moment könnte nichts
Also
drüber sagen.
fünf Bedürfnisstufen. Also Grundbedürfnis von Menschen und was du gerade formuliert hast, das ist glasklar Maslow 5, das sind Menschen, also Stufe Nummer 5 ist Selbstverwirklichung, das sind Menschen, die immer auf zu neuen Ufern, neue Impulse, sehr viel Fantasie, sehr viel Inspiration suchend, also Menschen, die auch einfach immer gute Ideen haben. Also wenn man so ein Maslow 5er im Team hat zum Beispiel, dann hat man immer, wenn es schwierig wird, sagt, ey, wir brauchen jetzt eine Idee und das hast du gerade so formuliert mit dem, was du erzählst mit Musik und das ist ja ein bisschen abgedreht, so Harfe und irgendwie so und das ist so ein Maslow 5-Ding, ne?
Okay, gut.
Würdest du dann nicken sagen, so Selbstverwirklichung ist so ein Ding bei dir?
Ja, das ist es. Und Ideen ist auch ein Ding. Also mir fällt immer was ein. Das ist manchmal nicht gut. Es ist nicht immer gut, wenn
Ja.
dir was einfällt, weil du bist immer lösungsorientiert. Das ist immer schwierig, weil ich habe Schwierigkeiten mit dem Zuhören. Ich habe beim Zuhören schon Ideen im Kopf, was man machen könnte. Das
Das
ist
kenne
nicht
ich.
immer hilfreich. Weiß ich aber, arbeite ich dran, dass es besser wird. Und mir fällt eigentlich immer eine Lösung ein. Ich bin auch niemand, der sagt, jetzt geht's nicht mehr. Das ist anstrengend manchmal, ja. Manchmal könnte man auch sagen, es wäre leichter. Ich würde sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Aber es ist nicht, ich bin immer auf der Suche. Ich bin immer neugierig, irgendwas
Ja.
zu machen, zu lesen, zu gucken, zu was zusammenzufügen, zu
Ja.
verändern, zu verbessern, so halt.
Ja, okay. Gut. Dann die nächste Frage. Was glaubst du, was passiert, wenn wir sterben?
Ich glaube tatsächlich an ein neues Leben. Also, ich bin seit 20 Jahren, praktiziere Yoga, habe die Yogalehrerausbildung gemacht, habe mich sehr viel mit meditiere, bin aber nicht so tief in die Philosophie eingetaucht, dass ich jetzt mir abhebe in irgendwelche Sphären, aber da sind ein paar Punkte, die sind für mich sehr tröstlich, weil ich denke, wenn Menschen, es gibt Menschen, denen geht es sehr, sehr schlecht, die haben kein, das funktioniert nicht, das Leben läuft nicht. Und die anderen, denen geht es wahnsinnig gut. Und für mich ist es ein tröstlicher Gedanke, dass wir wieder eine Chance kriegen, dass wir im nächsten Leben die Aufgaben, die wir jetzt nicht schaffen konnten, bewältigen können oder wieder dran arbeiten können, bis wir sie dann geschafft haben. Das ist das, was die östliche Philosophie so im Groben sagt. Und das ist ein Gedanke, der mir gefällt. Also ich sage, okay, wenn du es jetzt nicht schaffst und wenn du dich noch so sehr bemüht hast, irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir keine Gedanken, wie das passieren wird. Es gibt da
Ja.
dieses wunderbare Buch von wie heißt er denn, der das mit der Ameise, wo eine Reporterin zu Tode kommt, eine junge Mutter und kommt zu Tode und sie kommt als Ameise wieder auf die Welt.
Ah,
Das
ja,
gibt's jetzt.
Mises Karma heißt
Ja,
das Buch.
genau.
Ja,
Ein
ist ein schönes Buch,
göttliches Buch.
total witzig, ja.
Ich habe mich totgelacht. Und genau das war aber, das hat es so beschrieben, ja. Dachte ich, ja, wenn es das wäre, wäre es nicht schlecht, ja. Doof, wenn du als
Okay.
Ameise kommst oder als Maus oder so. Ja, okay,
Ja.
aber ja, aber dann sind es halt die Aufgaben, die du machen müsst und dann ist es so. Ja, so
Ja,
halt. Und das ist ein tröstlicher
okay.
Gedanke, aber ich bin jetzt dann noch, ja, ich bin jetzt nicht so tief da drin eingetaucht. Also, ja.
Okay.
Ja.
Gut. Dein Lieblingsfilm?
Oh, das kann ich sagen, ja, sofort. Ein gutes Jahr.
Ein
Mit
gutes
Russell
Jahr. Hilf mir
Crowe.
mal,
Russell
Schauspieler.
Crowe und Marion Cotillard, der spielt in der Provence. Es ist ein Roman von Peter Mayley, heißt er, glaube ich, ein ehemaliger britischer Werbeguru, der dann irgendwann mit 40 entschieden hat, dass er alles verkauft und geht in die Provence und schreibt da Bücher. Und das ist eine Romanze, natürlich, weil
Ja.
der macht ja dann Spaß manchmal. Und die Geschichte geht so, er ist ein Finanzhai in London, hatte einen Onkel in Frankreich, der Billionär mit Weinberg und sehr schönem Schloss, aber ein sehr beschauliches Leben da geführt hat. Und der Bursche geht also nach London, wird da ein ganz erfolgreicher so ein Geldhai. Und dann stirbt der Onkel und vererbt ihm das Schloss, dieses Haus in der Provence. Und er geht dahin und will es eigentlich nur verkaufen. Und erlebt da so einige Sachen. Und ich habe diesen Film, ich muss es tatsächlich zugeben, ich gucke ihn all in regelmäßigen Abständen immer wieder. Ich glaube, ich habe ihn mittlerweile 13 Mal gesehen. Ich kann ihn mitsprechen. Konnte aber
Was
schon nach einem
triggert
guten.
dich? Welche Botschaft triggert dich in dem Film?
Mich triggert diese Botschaft mit diesem exorbitanten Erfolg und dann trotzdem nicht alles haben und dann was anderes entdecken und dann den Mut zu haben, das eine zu lassen und das neue zu machen. Also vielleicht ist es diese Geschichte so ein bisschen.
Ja.
Natürlich, und die Landschaft ist schön, das Haus ist schön, die Dialoge sind sehr lustig, sind witzigerweise im Deutschen besser als im englischen Original. Also da ist mehr Witz drin und dann auch der französische Lifestyle da im Süden. Und ja, irgendwie, der Film gefällt mir. Es sind auch tolle Zitate drin, dieser alte Herr, es gibt immer so Rückblicke, wo der alte Herr mit seinem kleinen Neffen da unterwegs ist und dann erzählt er ihm und dann sagt er zu ihm, warte mal, der Bursche, der Kleine, verliert im Tennis, als er so 10 oder 11 war. Und dann sagt der Onkel zu ihm, das Geheimnis ist es, liegt nicht im Gewinn, also im Sieg, sondern in den Niederlagen, weil nur in den Niederlagen lernst du. Also,
Ja,
halt,
genau.
das Geheimnis ist, sie nicht zu oft zu wiederholen. So, und das sind so Sprüche, die hast du beim ersten Mal noch nicht so registriert. Und die sind heute, die sind einfach großartig. Ja.
Also ich habe es so direkt auf meine Liste gesetzt. Ich habe es gerade aufgeschrieben. Ein gutes Jahr. Ich kenne den Film nicht tatsächlich. Ich bin auch so ein bisschen Filmjunkie, aber den kenne ich nicht. Und dann werde ich mir anschauen. Ja,
ich hatte einen Freund, der war in der Finanzbranche, war Broker in London. Und dann sagt er zu mir, ja, also so ein Film, da hat er jetzt keinen Bock drauf, den guckt er jetzt nicht, weil er ist froh, dass er diese Geldwelt dahinter sich gelassen hat. Dann habe ich gesagt, okay, naja, jetzt mach doch mal, guck doch mal mit. Und der war hinterher, da sagt, ja, okay, alles klar, ich verstehe.
Okay. Was ist dein Lieblingsgeruch? Meryl Streep hat gesagt Apfelkuchen, Tom Hanks hat gesagt Vanille.
Nee, weißt du, was ich am liebsten rieche? Ich rieche eine gute Rose. Okay. Ich habe eine alte Rose im Garten, die habe ich mir vor Jahren mal irgendwie so eine Rosa Alba. Und wenn die blüht und die Sonne scheint drauf, das ist ein fantastischer Geruch. Da möchtest du, denn empfiehlt sich nicht, weil der Rosenstrauch voller Dornen ist. Also jeder Ast, jedes Ästchen hat zig Dornen. Aber wenn du könntest, würdest du dich da reinlegen. Ich würde mich da reinlegen.
Okay, sehr schön.
Steh dann immer nur dran.
Ja, sehr schön. Was macht dich an? Die letzte Interviewpartnerin hat gesagt, meinst du das jetzt sexuell oder meinst du das irgendwie anders? Und habe ich gesagt, ist egal.
Tatsächlich Männer mit Stil, also mit richtig Stil, so richtig mit Stil. Eigentlich so Männer, wie sie heute nicht mehr rumlaufen, weil es die Klamotten nicht mehr gibt.
Okay.
Also da bin ich ein bisschen altmodisch, so in den 50ern des letzten Jahrhunderts gab es noch diese tollen Hemden, diese weißen Hemden mit dieser Haptik, die so ein bisschen weiter waren, die man krempeln konnte. Und dann noch von mir ist ein Hosenträger drüber und eine weite, lässige Hose und dann ein Sakko und eine Weste. Und ey, sowas macht mich, wenn mir so einer begegnen würde. Oh, ich würde sagen, können wir mal schnell in den Kaffee zusammen.
Siehst du, da würde ich spontan ausscheiden. Ne? Also wenn ich meine Partnerin fragen würde, sag mal, Manuela, bin ich ein Mann mit Stil? Würdest du mich so bezeichnen? Da würde die mich angucken und würde sagen, Robert, merkst du selbst.
jetzt ist nicht so schlecht. Und du trägst jetzt auch ein Hemd, was dir anscheinend gut passt. Also das ist ja schon mal was, weil viele Männer wissen ja nicht mal oder haben einfach die falsche Größe an oder weiß der Teufel oder also. Am schlimmsten sind, ich will es jetzt nicht sagen. Nein.
Okay, so, das ist der Vorteil online. Wir sehen uns ja hier nur online im Interview und du siehst nur bis hier und dann.
Du hast auch die Jogginghose an und die Buschen oder die Pilzpantoffeln.
Nein, ich bin schon ordentlich gekleidet, aber ich darf es gar nicht laut sagen. Ich habe Birkenstocks an, tatsächlich.
Ja, Birkenstocks sind sehr angesagt. Das ist kein Problem.
Das ist zu Hause im Homeoffice, ist es einfach so, ich fühle mich da wohl drin, kann da gut mich hier bewegen von A nach B in meiner Bude.
Nee, Birkenstocks sind total okay.
Dann passt das. Okay. Für den schnellen Hunger zwischendurch, McDonald's?
Nee. Nüsse.
Nüsse, okay. Studentenfutter, sagt man in Westfalen. Okay.
Nicht mal, also ohne Rosinen. Rosinen sind mir zu süß. Nüsse.
Ja. Was ist die am meisten genutzte App auf deinem Handy?
Ja, mittlerweile tatsächlich LinkedIn. LinkedIn ist die App, die ich am meisten nutze. Ja.
Ja. Ja. Okay. Bist du viel? Ist mir auch aufgefallen. Also ich, seitdem wir uns da kennengelernt haben, denke ich auch, guck mal hier, zack, zack, zack. Also da bist du sehr emsig, aber kostet auch viel Zeit, ne?
Ja, kostet Zeit, aber ich habe auch Instagram, weil ich bin auf diesen zwei Plattformen unterwegs mit meinem Business. Tatsächlich ist mir Instagram, du bist ja überschüttet mit Werbung. Es ist einfach schrecklich und es langweilt mich. Und ich habe zwei Katzen seit letztes Jahr im Mai und irgendwann mal habe versehentlich ein Katzenreel angeschaut, ja. Es kommt täglich, sobald ich das Ding aufmache, ist der dritte Ding im Feed, ist ein Katzenvideo. Sind lustig, natürlich.
Ja.
Aber und dann verstehe ich auch nicht ganz, was ist eigentlich, wenn du da irgendwelche Dinge folgst, dann kommt das nicht oder erst wieder später, dann musst du wieder 25 Strumpfwerbungen und Unterwäsche dazwischen.
Okay. Okay.
Irgendwie ist das nicht mein Ding. Und LinkedIn hat dann doch schon immer, gibt es auch Themen, die ich durchblättere, weil ich sage, okay, oder wenn jetzt wieder sowas, ich mag es nicht, wenn so stark, wenn so Posts sind, die dann sofort polarisieren, ja, wo es eigentlich so nur darum geht, um Reichweite zu kriegen. Wo du denkst, ja, das weißt du doch jetzt, was da für Antworten kommen. Aber die kommen dann auch, hunderte davon. Und denke ich immer,
Ja, genau. Ja, okay.
muss es denn so dröge sein? Und aber manchmal sind schon interessante Sachen und dann bin ich da auch dabei.
Ja, okay. Du kannst dir also nur ein Musikstück für den Rest deines Lebens anhören. Welches wäre das?
Sky and Sand von Paul Kalkbrenner.
Okay, ich habe eine Idee, aber hilf mal eben auch den
Das ist
Zuschauern, Hörern.
Elektropop ein bisschen, aber irgendwie so eine ganz besondere Melodie, die mir irgendwie schon seit Jahren gefällt, immer wieder gefällt, ich immer wieder gerne höre. Wenn ich sie höre, muss ich sie ganz laut aufdrehen.
Ja, okay.
Ja, oder und gibt noch, darf ich ein zweites sagen?
Ja, klar.
Die Cavalleria Rusticana. Da weiß ich jetzt aber im Moment nicht den Komponisten. Das weiß ich jetzt gerade. Fällt mir nicht. Was?
Das müsste ich wissen. Ich hab das gehört im letzten Jahr. Es gibt auf dem Opernplatz in Duisburg, gehe ich immer gerne hin, gibt es alle 2 Jahre gibt es das Haniel Open Air. Da machen die klassische Musik draußen auf dem Opernplatz, moderiert von Götz Alsmann. Das schreist dich weg, super Moderation. Und da kam das auch. Da haben die das gespielt. Aber ich weiß
Also
nicht,
es
wie
ist so
das
ein
jetzt
Stück,
nochmal.
das Intro heißt es, glaube ich, irgendwie. Also es ist ganz das berühmteste Stück. Die ganze Cavalleria, die ganze Oper ist ein bisschen, ja, aber dieses eine Stück, wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Intro, wie heißen die? Erstens ist auf Italienisch dieser Anfang. Also
Keine Ahnung. Okay,
Cavalleria
gut.
Rusticana, das Intro. Das ist auch so ein Stück. Aber
Ja,
Sky
okay.
and Sand.
Ja, wir sind bei Frage Nummer 13. Was begeistert deinen Verstand und was begeistert dein Herz?
Das ist schwierig. Das ist bei mir schwierig mit dem Herz und dem Verstand. Da gibt es, ich war sehr lange, ich bin sehr im Kopf, ich bin nicht so sehr im Bauch beziehungsweise Herz. Also was begeistert meinen Verstand? Ein gutes Buch, ein guter Text, etwas, was mit Akribie gemacht ist, wo ich merke, mit Liebe und Sorgfalt. Was begeistert mein Herz? Ja, es gibt was, was mein Herz und das Schimpfen, das habe ich meine Kinder sehr damit irritiert. Mein Herz können kleine Jungs anrühren. Also ist nicht sexuell, hat nichts damit zu tun, nicht pädophil,
Da habe ich es auch nicht
sondern
verstanden, ja.
kleine Jungs, die, es ist mir aufgefallen, die haben so eine Selbstvergessenheit, so ein tiefes Selbstverständnis, wenn dich die beobachtet, laufen irgendwo mit ihrer Mama oder ihrem Papa oder sitzen in der Bahn. Kleine Jungs haben was, ja, das ist ein ganz natürliches Selbstverständnis, das ist spürbar irgendwie. Und das
Ja.
ist was, was mein Herz berührt, wenn ich das sehe. Und ich denke manchmal, und das kannst du oft an siehst du, sehr oft an Kindern mit Migrationshintergrund. Diese kleinen Jungs haben so ein ganz tiefes Selbstverständnis. Ist vielleicht jetzt gefährlich, wo ich mich da bewege. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie das richtig ausdrücken kann, was ich meine. Und ich frage mich dann immer, warum geht es später verloren?
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Finde ich auch ganz spannend, weil das vermisse ich bei vielen Menschen. Ich würde jetzt gar nicht, im Moment habe ich nicht diese Unterscheidung Mädchen-Jungs sozusagen,
Doch,
aber ich.
Mädchen sind frecher. Mädchen sind meistens, entweder sind sie schüchtern oder sie sind frecher. Aber die Jungs sind ruhig und selbstvergessen. Die ruhen so ein bisschen. Und
Ja.
das geht verloren später. Also das ist später nicht mehr da. Und das ist was, was mein Herz immer wieder berührt, wenn ich durch die Straßen laufe oder sehe oder jemanden so beobachte. Das ist was mir immer ganz arg nahe geht, wo ich das sage, warum ist es dann später weg? Wo geht es hin?
Ja, spannende Frage. Super spannende Frage. Ja, nächste Frage ist, die muss ich als Ex-Münsteraner stellen. Wie stehst du zum Thema Fahrrad?
Ich habe tatsächlich jetzt eins, also ich lebe ja in Stuttgart und Stuttgart ist ja, das weiß ja wohl jeder, ist ein Kessel, also mit
Ja.
quasi ein großer Topf mit einem
Ja.
Ausgang. Und ich wohne tatsächlich auch weiter oben, also das mit dem normalen Fahrrad
Ah,
war kein
okay.
Ding, weil du kommst einfach nicht hoch, ohne dass du nass geschwitzt bist und dann
Ja.
alles ausziehen musst. Und tatsächlich habe ich mir vor 2 Jahren aber ein E-Bike gekauft, weil ich das habe ich zwar sehr lange abgelehnt als Seniorenthema, aber ich habe mir ein nettes Teil da besorgt und damit flitze ich durch die Gegend und komme dann auf den Berg hoch. Und ich schalte den Motor nur ein, wenn es den Berg hoch ist. Wenn ich flach fahre, fahre ich ohne Motor.
Ah ja.
Aber wir
Hast
haben
du
halt, hier ist es schwierig. Es ist schwierig. Sie versuchen hier in Stuttgart die Stadt fahrradfreundlich zu machen, aber es gibt immer wieder Stellen, da endet der
Ja.
Fahrradweg oder es ist nicht so einfach in Stuttgart. Münster, ich kenne Münster, ich war als Kind oft in Münster. Da ist es natürlich perfekt. Super.
Kannst mal sehen, also die Münsteraner, die schimpfen, ne? Die sagen, ist gar nicht perfekt und so, und die haben gar nicht weitergemacht. Also da sage ich auch, wenn ich aus dem Ruhrgebiet, also ich sehe das genauso wie du hier im Ruhrgebiet, auch Katastrophe, wenn ich nach Münster komme und dann nehme ich häufig das Rad mit dem Wagen dann mit. Und dann denke ich, ey, wie schön ist das hier, wie schön kannst du hier Fahrrad fahren? Aber die Münsteraner sind super kritisch. So, ich
Okay,
sage,
naja,
ah,
es
das
ist
ist
ja
alles
immer
nicht
so.
so. Die haben
Was
immer
du
was
hast,
zu
kannst du immer
meckern.
verbessern.
So, dann habe ich eine Buchempfehlung für die, die Coaches sind oder die sagen, die sich fragen, wie stellt man überhaupt gute Fragen? Und dann gibt es ein tolles Buch von Carmen Kindel-Ballfuß. Und die hat ein Buch geschrieben, das hat einen tollen Titel und deswegen habe ich es gekauft. Der Titel lautet: Fragen können wie Küsse schmecken.
Ah,
Und
okay.
das Schöne ist an dem Buch, da wird so ein bisschen alles auch erklärt und so weiter. Es geht im Prinzip um das Thema Coaching auch. Aber es sind am Ende des Buches sind 115 Fragen als Beispiele für wirklich tolle Fragen. Und ich habe mal 10 einfach da rausgeschrieben von diesen 115. Und sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10 und dann sage ich dir die Frage, die dann dazu passt.
9.
9, die 9. Oh, das passt zu dir, die Frage. Was an dir ist besonders fotogen?
Um Gottes Willen. Was an mir ist besonders fotogen?
Passt ja so ein bisschen zu deinem Styling-Thema.
Ja, da bin ich dann das eher.
Da
Das ist
müsstest du ja auch
eine
dann,
echt.
da
Das
müsstest
ist
du ja,
eine.
wenn du ja sagst, du musst ja jetzt auch, wenn du jetzt Social Media und so, dann hast du ja auch Fotos von dir. Habe ich auch schon gesehen. Und da wirst du dem Fotografen ja auch sagen, nee, pass auf, lass mich mal so sitzen oder lass mich mal so gucken oder irgendwie Szenerie oder so. Da wirst du dir, die Frage wirst du dir ja selbst schon gestellt haben.
Ja, das ist insofern bei mir, ich weiß jetzt nicht, ob dir das jetzt aufgefallen ist, ich habe ja einen relativ auffälligen Augenfehler. Und für mich war das jahrelang ein Riesenproblem mit der Fotografiererei, weil es konnte passieren, das ist einfach, ich sehe ganz normal, ich habe keine Seheinschränkungen, aber mein eines Auge bewegt sich nicht synchron. Und da sind Aufnahmen ganz, ganz schwierig, weil ich habe einen Fotografenfreund, der kriegt das immer genau hin, der sagt immer, du musst da hingucken, dann klappt es, dann sieht es gut aus.
Ja.
Und deswegen habe ich mich nie so gerne fotografieren lassen. Ich habe dann, wenn, dann überhaupt eine Ganzaufnahme von mir ganz in irgendeinem, ja, oder ich sitze irgendwo oder so. Also Porträts sind für mich immer schwierig, weil ich da unsicher bin mit der Bewegung, weil ich das nicht so richtig. Mit der Brille geht es jetzt heute, da ist es nicht schlimm.
Ja.
Da fällt es nicht mehr so sehr auf, aber ich habe da komische Erfahrungen im Leben gemacht. Es gibt Menschen, die sind mir begegnet beim ersten Mal und die hatten von der ersten Minute an kein Problem. Meine Kinder, meine Freunde sagen, sie sehen das gar nicht. Ja. Und es gibt Menschen, da merkst du schon beim ersten Moment, die können nicht mit mir. Also die können nicht, weil die nicht wissen, wo sie hingucken sollen.
Ja.
Und das passt dann meistens auch nicht. Also mit dem komme ich auf Dauer dann auch nicht zurecht. Das ist interessant, aber das hat beim Fotografieren ist das natürlich ein Problem für mich immer gewesen. Und ich war jetzt nie,
Ich habe gerade total Spaß. Wir haben uns kennengelernt durch einen Post von dir, wo du dieser Frau gesagt hast: Pass auf, ne, jetzt hör doch auf, hier Schultern zu breit und irgendwie Figur und so. Ne? So, jetzt habe ich dich gefragt, was an dir ist besonders fotogen, und du sagst: Ja, Augen für. Und jetzt hast du mir lange
Ich habe dir das
erklärt.
genau bestätigt. Genau,
Du hast das genauso gemacht. So.
ich sitze ja am gleichen Topf und ich bin aber tatsächlich, ich arbeite schwer dran. Ich habe tatsächlich jetzt auch Reels aufgenommen. Das ist mir jetzt auch egal. Also ich habe, wo ich sage, es ist jetzt wurscht, ich stehe dazu. Aber ich musste sehr alt werden, um das jetzt tatsächlich so zu sehen. Deswegen weiß
So.
ich, wovon ich spreche. Also
Und jetzt stelle ich die Frage nochmal: Was an dir ist besonders fotogen?
ja, ich habe schon ein besonderes Gesicht. Das kann man, ich habe schon das Gesicht ist, das ist nicht das Normale, aber man kann es fotografieren, man kann es gut fotografieren. Ich finde Fotos dann auch ganz
Du
schön von
warst
mir.
so nah dran, du warst so nah dran. So, ich höre jetzt auf, die Frage zum dritten Mal zu stellen. Wir kämen noch dahin, aber das ist ja jetzt heute nicht Ziel der Übung. So, wir kommen zur letzten Frage, und das ist eine Frage, schöne Frage für dich nochmal, weil da kannst du nochmal selbst überlegen oder auch nochmal ein bisschen was von dem erzählen, was du so tust. Und die Frage lautet: Was fasziniert dich an deiner Arbeit?
Mich fasziniert die Verwandlung. Also was möglich ist, wie viel Sicherheit entsteht, wenn sich meine Kundinnen, wenn sie sich bewusst werden, was es bedeutet, sich da, wie Kleidung wirken kann, wenn sie das, wenn sie diese, wenn wir Deutschen haben da ein ganz großes Problem, das ist in anderen, das, USA, da ist es ganz normal, dass man sich in Stylinghilfe nimmt. Das ist, wir haben dann ein Problem. Wir fühlen uns sehr schnell sofort kritisiert, wenn jemand sagt, pass auf, du könntest das ein bisschen besser machen. Aber die Verwandlung, die passiert, wenn jemand tatsächlich spürt, ah, okay, wenn ich das so kombiniere, wenn ich diese Jacke so anziehe, dann entsteht tatsächlich ein anderes Gefühl. Also ich kriege mehr, du kannst ja manchmal, ein Beispiel, du stehst mit dem falschen Fuß morgens auf, ja? Dir geht's nicht gut, du hast schlecht geschlafen, alles Mögliche. So, jetzt gehst du mit diesem Gefühl an deinen Schrank und ziehst irgendeinen schlumpfigen Pulli an und eine schlumpfige Hose. Ja, scheiß drauf, scheiß Tag, egal. Das Gefühl wird den ganzen Tag, diese schlumpfige Klamotte bleibt dir den ganzen Tag an dir dran. Das Gefühl würde aber weggehen. Das würde nach einer halben Stunde, würde sich das Gefühl verflüchtigen, weil ich irgendwas, noch, du machst dann irgendwas oder so. Oder eine Stunde, lass eine Stunde sein. Auf einmal geht's dir besser, aber du siehst immer noch schlumpfig aus. Und stattdessen, wenn du morgens mit falschem Fuß aufgestanden bist, dann hast du irgendwas im Schrank. Ich nenne das den Power-Look, wo du weißt, das ist ein scheiß Tag heute, ich bin wirklich falscher Fuß. Heute ziehe ich das an. Und dann geht es dir in dem Moment, wo du das anziehst, schon besser.
Ja.
Dann kann im Laufe des Tages dann auch vormittags auch das neue Gefühl und dann ist der Tag gut. Also das passiert. Und wir leugnen das irgendwie, dass das so ist. Es ist aber, es ist so. Also es ist tatsächlich, du kannst, ich bin jetzt, ich will mich, meine nicht, dass wir uns verkleiden müssen, das meine ich nicht, sondern dass du Dinge hast, die zu dir passen, die dir taugen, die dir passen, also nicht nur zu dir, sondern dir passen, dass das Zeug nicht zu eng ist, nicht kratzt, dass es sein Job erfüllt über den Tag. Und wenn das dann jemand verstanden hat, das ist dann schon, das macht mir Spaß. Also, und ich liebe Mode. Also ich liebe schöne Kleider, ich liebe Qualitäten, gute Sachen, die sich gut anfassen. Ich mag das ganze Billigzeug nicht.
Ich
Und
wollte gerade sagen,
denke,
es ist ein teures Hobby, ne?
wir sollten das auch nicht kaufen. Also, weil wir wollen, letzten Endes werden wir es irgendwann auch nicht mehr kaufen können, wenn wir das mit der Nachhaltigkeit ernst nehmen. Und das ist das, was mich da begeistert. Also was damit zu bewegen ist, was man da machen kann. Also das ist, was mir gefällt.
Hast du eine Idee, warum das eigentlich so ist?
Mit der Kleidung?
Dass die
Naja.
Kleidung dann plötzlich dann doch dein Denken verändert.
Naja, weil die Kleidung ist ja das, was uns tagtäglich am nächsten kommt. also kein Mensch kommt uns so nah wie unsere Kleidung jeden Tag. Also das ist ja das, mit dem wir uns, das ist ja unsere Hülle, die wir anlegen. Wir können ja nicht ohne Kleidung, aber wir können natürlich, kannst du nackt rausgehen, kannst du mal probieren. Aber du brauchst ja irgendwas um dich rum. Und das, was du anziehst, das macht was mit dir. Es geht schon damit los, wenn du jetzt einen kratzigen Pullover anziehst, der wird dich den ganzen Tag kratzen. Der bringt dich schier zum Wahnsinn, weil du kannst dich nie auf nichts konzentrieren, außer auf diesen juckenden Pullover. Du wirst den ausziehen. Und Kleidung, wir sollten da mehr Augenmerk drauf werfen, weil es tatsächlich das ist, was uns am nächsten kommt, tagtäglich. Und da sollten wir Sorgfalt walten lassen und gucken, dass das, so wie wir gucken, was wir essen. Also das Gehirn ist Teil der Persönlichkeit, die Kleidung ist Teil der Persönlichkeit. Und sie bringt die, wir haben natürlich verschiedene Rollen, die wir spielen. Jeden Tag, du bist Vater, Mutter, Bruder, Enkel, Lehrer, Hobbysportler, ey, du hast ja verschiedene Rollen. Und diese, du bleibst ja trotzdem immer du. Also der Kern bleibt ja, der geht ja in die Rolle mit. Dann ist es einfach wichtig, dass diese Dinge zu dir passen, also zu deiner Persönlichkeit passen. Zwar schon zur Rolle, aber eben in allererster Linie zu dir, in was du dich wohlfühlst. Weil ich bin überzeugt, und das ist das, was ich bei Frauen in Führung sage, wenn das drastischste Beispiel ein Blümchenkleid ist, was total feminin ist, ist total modisch angesagt, gibt es in allen Varianten, allen Preisklassen. Geh in einem Blümchenkleid und einem Ballerinaschuh in ein Geschäftsmeeting. Du kannst dir auch ein Schild umbinden, ich bin harmlos.
Ja,
Ja,
okay.
und wenn du im ganz knallengen Rock in ein Meeting gehst, in der Chefetage, dann musst du wissen, das muss dir bewusst sein, dass alle auf deine Beine gucken werden. Männlein und Weiblein. Und das muss dir bewusst sein. Und da kannst du nicht einfach sagen, ich muss anziehen können, was ich will. Die müssen das alle akzeptieren, sondern du musst, das ist so, der Mensch. Das wirst du ja bestätigen können. Du kommst in einen Raum, du gehst auf eine Party, du ziehst Menschen, der eine gefällt dir, der andere nicht. Du kannst noch nicht sagen, was der anhat, aber dein Hirn hat schon gesagt, passt, passt nicht, passt, passt nicht. Habe ich Lust, habe ich keine Lust. Weil das Hirn im Vorfeld schon kategorisiert. Wir könnten sonst
Ja,
nicht
klar.
arbeiten, wenn wir nicht, also wenn wir nicht, wenn unser Hirn nicht schnell Dinge, wenn unser Hirn immer Zeit zum Nachdenken bräuchte, würden wir noch in der Steinzeit leben. Weil wir Dinge, die für uns einfach erscheinen, werden sofort abgehakt. Da haben wir noch nicht drüber nachgedacht, die werden kategorisiert. Und da gehört eben dieser erste Eindruck von Menschen. Und das ist egal, wenn du das privat kannst, du machen, was du willst. Aber sobald du nach außen trittst, etwas zu sagen hast, du willst, dass deine Kompetenz zu sehen ist, dass du Verantwortung übernimmst, dass du ein Team führst, dann solltest du unbedingt darüber nachdenken, dass das zusammenpasst, dass das, was du bist, nach außen. Es gibt ein wunderbares Beispiel, werden jetzt auch der eine oder andere wird aufschreien. Unsere Altbundeskanzlerin, Frau Merkel.
Ja, ich habe auch habe ich dran gedacht vor unserem Interview hier, genau, dieses Bild kam auch hoch, ja.
Wenn man sich, es gab ja jetzt eine Merkel-Doku auf Netflix, die war sehr, sehr gut. Da hat man sie gesehen, wie sie aussah als junge Politikerin. Mal so, mal so, mal so, mal so, mal dies, mal das, mal jenes. Dann wurde sie vereidigt und dann, das weiß ich sicher, hat sie angefangen, sie war nie modisch, sie hatte da auch keinen Bock drauf, aber sie hat die Notwendigkeit erkannt, was zu tun. Und ich glaube, sie ist eine Schneiderin in Berlin, bei der sie dann letzten Endes war und die haben zusammen dieses Farbflächenkonzept entwickelt. Also ihre Garderobe bestand am Ende nur aus zwei Farbflächen. Oben eine Farbe und unten schwarz. Das hat immer funktioniert, egal wo sie war. Ob sie ins Krisengebiet gereist ist, zum Militär, Macron getroffen oder Putin oder Trump oder egal. Ich würde sogar behaupten, die Farben hatten manchmal was mit dem Event zu tun, weiß ich aber nicht genau. Die hatte keinen Stress mit Blusen drunter, T-Shirt. Sie musste dieses Jackett überziehen. Die Hose konnte bequem sein. Die Schuhe, da hätte sie nach Timbuktu laufen können. Und
Ja.
es hat genau das verkörpert, die Solidität, die sie hatte, das bisschen Spießige, also so
Ja.
ein bisschen, ja. Die Wissenschaftlerin, das war alles in diesem Outfit drin. Das war zu sehen. Also du hast bei ihr, du hast gewusst, was du kriegst.
Es ist ja millionenfach durch den Kakao gezogen worden, aber du sagst, die hat es genau richtig gemacht.
Absolut perfekt. Die konnte zu jeder Tages- und Nachtzeit Performance abliefern. Die war ein absolut vertrauenswürdiger, verlässlicher Partner. Und das war sie sowieso im Kopf, aber sie hat sie auch nach außen immer transportiert. Immer.
Okay.
Das ist ein Geheimnis. Das muss man so nicht machen. Das war aber für so eine Staatsfrau war das natürlich. Und ganz wichtig, du kannst alles sämtliche offiziellen Regierungschef-Fotos, die in den 16 Jahren gemacht wurden, sehen. Kannst dir alle angucken. Sie ist immer ganz klar zu erkennen.
Ja, klar.
Immer. Weil sie immer irgendwie bunt war. Und das war am Anfang, das hat dann, die ersten war die sehr langweilig, immer blöde Jacketts, aber irgendwann hat es niemand mehr registriert. Ich weiß nicht, ob du den Fall kennst, sie war irgendwann bei der Einweihung einer Oper in Oslo oder so irgendwie. Und da hatte sie ein extrem tief dekolletiertes Kleid an.
Ja, das ist tierisch durch die Presse gegangen, ja.
Das sah toll aus. Das Kleid sah wunderbar aus. Sie sah toll da drin aus. Sie hatte ein wahnsinnig schönes Dekolleté. Also das war wunderbar. Aber die Reaktion war eine Katastrophe.
Ja.
Ja. Und vielleicht war das auch ein Punkt, wo sie gesagt hat, okay, jetzt ist gut, jetzt reicht's, jetzt machen wir das nicht mehr. Und wenn sie dann später auf solchen Anlässen war, dann hat sie maximal also eine Farbe von oben bis unten, einen langen Rock und wieder eine Jacke, die genau dazu passt. Also sie ist nie mehr so ein Risiko eingegangen, nie mehr. Und das finde ich, das ist ein Extrembeispiel. Aber da kannst du sehen, wie das funktioniert. Und die war hoch angesehen. Also klar, was jetzt da, Ukraine und so, die Dinge. Aber sie ist weltweit eine ganz hoch angesehene Staatsfrau. Ja, und da hat Kleidung mitgeholfen. Also nicht aufgrund ihrer Kleidung, aber dieses Zusammenspiel von Persönlichkeit und Auftreten, das war absolut stimmig.
Also, das ist ein schönes Schlusswort. Also, liebe Leute, überlegt euch, was ihr anzieht. Nicht nur die Frauen, auch die Männer. Ja. Und wenn ihr es nicht wisst, dann blende ich euch jetzt nochmal hier die Internetadresse ein. Das ist www.unikono.com. Das muss ich kurz buchstabieren für die, die es jetzt hier noch hören. Also, Unikuono. Unikono, also in der Mitte das Q, unikono.com, und da findet ihr die Susanne Bilz und könnt mal gucken, was sie so macht, wie sie da an die Themen rangehen, und da stehen auch die Kontaktdaten drauf. Das ist mein zweites Stichwort. Wer sich dieses Interview jetzt angehört hat, hat gesagt, das finde ich ja witzig, darf ich auch mal Interviewgast sein bei dir, Robert? Dann herzlich gerne einfach www.unternehmensbegeisterung.com. Und dann findet ihr auch meine Kontaktdaten. Und ja, ich freue mich über spannende Interviewpartner. Ist schwer zu toppen heute. Es war super spannend. Susanne, ganz lieben Dank
Ja.
für dieses wirklich spannende Interview mit ganz vielen tollen Einblicken. Und ich wünsche dir weiter viel Erfolg und sorg dafür, dass die Leute endlich mal gut gekleidet aus der Hütte kommen.
Ja, vielen Dank, lieber Robert. Ich danke für die Einladung. Ich fand das ganz toll. Ich habe das noch nie gemacht. Ich fand das super. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht hier irgendwo
Es war
völlig falsch
wunderbar.
platziert habe. Dass ich jetzt irgendwie zu viel preisgegeben habe, keine Ahnung. Aber ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir bleiben in Kontakt.
Alles klar.
Wir
Danke.
schauen mal. Alles klar. Schöne Grüße nach Gelsenkirchen.
Dankeschön.